Hallo und herzlich willkommen zu unserer 36. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner. Und nachdem wir das letzte Mal über Psychotherapie bei Psychosen gesprochen haben, schauen wir uns heute einen ganz speziellen Ansatz an, das metakognitive Training. Und dieser Ansatz hat seinen Ursprung auch in der Psychosentherapie. Aber mittlerweile gibt es schon MKT-Trainingsmanuale für ganz unterschiedliche Krankheitsbilder.
Naja, und das Besondere, finde ich, ist tatsächlich, dass wir auch mit den, ich sag mal, den Erfindern des MKTs heute, also richtig Prominenz, sage ich mal, unseren Podcast machen können. Und das Besondere am MKT ist, so wie ich das in meiner psychiatrischen Arbeit erlebt habe, gerade im Zusammenhang mit Psychosen, früher gab es mal so eine Idee, über den Wahn spricht man nicht oder in der Therapie spricht man nicht über den Wahn, das kann kein Inhalt sein, das ist schwierig. Und MKT hat diese Regel so in meiner psychiatrischen Historie gebrochen. Das erste Mal hat man auch bei Menschen mit Realitätsveränderungen oder wahnhaften Störungen einen neuen Therapieansatz gewagt und der ist noch dazu außerordentlich erfolgreich. Es gibt zahlreiche tolle Wirksamkeitsstudien, Meta-Analysen ohne Ende, so dass man wirklich sagen kann, das lohnt sich, darüber mal zu sprechen. Und heute zu Gast, jetzt können wir es auch mal verraten, haben wir ja den Psychologen Professor Steffen Moritz und Jakob Scheunemann zu Gast. Und Professor Moritz ist zudem auch Leiter dieser Arbeitsgruppe des MKTs in Hamburg und ja, hat die ganzen Entwicklungen rund um das MKT, würde ich mal sagen, zumindest auch in Deutschland von Anfang an mit begleitet, viele Studien gemacht. Und das ist natürlich ein perfekter Start für den Austausch. Hallo Steffen und hallo Jakob.
Hallo.
Ja, hallo. Vielen Dank.
Ja, vielleicht fangen wir einfach damit an, dass ihr mal so grundlegend überhaupt berichtet, was ist MKT oder was, wofür steht es? Es steht für metakognitives Training, das haben wir im Titel auch schon genannt, aber was ist das überhaupt? Was ist eine Metakognition?
Also Metakognition ist erstmal natürlich so ein etwas merkwürdiger Begriff, halb Latein, halb Griechisch, also Überkognition. Und der Begriff stammt von Flavel von 1977, aber das Konstrukt ist letztendlich älter. Also es geht um das Denken über das Denken und es gibt halt bestimmte Denkverzerrungen, von denen man davon ausgeht, dass sie zur Psychose beitragen, zur Aufrechterhaltung. Also dass Patienten einen bestimmten Knick in der Linse haben und bestimmte Informationen anders verarbeiten als Gesunde oder Menschen mit anderen psychiatrischen Erkrankungen. Wobei auch Gesunde nicht unbedingt Reize nun wirklich voll
identisch wahrnehmen. Also
Knick in der Linse passt das. Realistisch vorbewerten, genau.
Ja. Knick in der Linse passt so ein bisschen. Wir haben beide eine Brille auf. Also wir sehen uns ja im Gegensatz zu den Zuhörern, die uns nicht sehen. Wir haben ja auch einen Knick in der Linse. Das heißt, auch visuell würden wir als Brillenträger wahrscheinlich die Realität erstmal unterschiedlich wahrnehmen, brauchen sogar was Korrigierendes, nämlich eine Brille. Und ich glaube, so kann man sich das ganz gut vorstellen, dass auch das Denken oder die Realität von Menschen unterschiedlich wahrgenommen wird erstmal, oder?
Genau. Und wie wir es dann auch Patientinnen erklären, ist dann halt auch mal sozusagen, okay, wir nehmen so eine Vogelperspektive ein oder so eine Satellitenposition über das Denken. Also wir versuchen sozusagen auf so von oben auf unsere Denkprozesse draufzuschauen, dass wir so das Denken über das Denken und so ein bisschen dann auch so im Hinterkopf zu behalten, okay, wie kann ich vielleicht eine andere Sichtweise einnehmen? Das wäre so, was wir dann häufig noch hinzufügen, um so bildlich nochmal zu veranschaulichen, was dieser Begriff Metakognition bedeutet.
Also das Meta steht für von oben drauf gucken, wie so ein Satellit auf das eigene Denken gucken.
Genau.
Und typische Denkverzerrungen sind voreilige Schlussfolgerungen bei Psychose, dass die Patienten sich häufig zu sicher sind, nicht nur bezüglich wahnbezogener Inhalte, sondern allgemein auch in ihren Urteilen, dass sie wenig flexibel sind. Aber es ist ganz wichtig festzuhalten, dass eben auch das Denken von Menschen ohne Psychose häufig nicht vollkommen rational ist. Wir haben alle einen Knick in der Linse und es gibt bestimmte Denkverzerrungen, die sogar auch dazu beitragen, dass wir uns besser fühlen. Also zum Beispiel der unrealistische Optimismus. Also, dass Raucher sich natürlich schon darüber im Klaren sind, dass Rauchen nicht gut ist für die Gesundheit. Aber wenn sie sich dann vergleichen mit anderen Rauchern, dann nehmen sie sich so ein bisschen aus der Gleichung raus und denken, dass sie weniger anfällig sind, zum Beispiel für Lungenkrebs. Oder dass man auch einen Knick in der Linse hat, was Zuschreibungen angeht, dass man zum Beispiel Misserfolg eher auf Umstände zuschreibt als auf sich selber. Das ist auch so eine relativ typische Denkverzerrung bei Gesunden, während wir bei Depressiven zum Beispiel vom depressiven Realismus sprechen, dass da nämlich dieser unausgewogene Zuschreibungsstil nicht vorliegt und die Menschen dann eigentlich der Realität voll ins Auge blicken, was dann nicht immer glücklich macht.
Das heißt, da ist sozusagen die Denkverzerrung das Gesündere in dem Fall.
Also bei den guten Menschen, sage ich mal, wenn er was nicht so gut gemacht hat, das auf die äußeren Umstände zuschreibt, sage ich mal, dann
so
ist das
Pech, schlechte Bedingungen. Ist
das gesund, genau. Und bei den depressiven Menschen kennen wir es auch. Ja, ja. Selbst wenn er nicht schuld ist, sagt der wahrscheinlich dann, das war meine Schuld, dass es nicht geklappt hat. Das wäre dann das Gegenteil. So, und damit haben wir dann auch nochmal so eine Brücke geschlagen, sowohl zu den Denkverzerrungen beim Menschen, vielleicht der keine psychische Störung im Sinne hat, und auch bei der Depression, wo es auch tatsächlich ja Denkverzerrungen gibt. Eins ist zum Beispiel, dass man immer denkt, man ist es schuld, dass irgendwas missraten oder misslungen ist. Und das kann ganz extrem sein sogar. Und deswegen erklärt es auch das metakognitives Training. Wir haben jetzt mit Psychose begonnen, weil es auch historisch natürlich, ich fand, die Revolution in der Psychosetherapie war, dass man den überhaupt mal über die Verzerrungen spricht. Und das nicht in der Therapie ausschließt, mit einer großen Sorge, wenn man das zum Thema macht, dann gibt es nur Konflikte und Probleme und Unruhe. Aber die Denkverzerrungen hat man halt auch bei anderen Störungsbildern, zum Beispiel bei der Depression. Deswegen gibt es auch ein metakognitives Training für Menschen, die an Depressionen leiden.
Für welche Erkrankung gibt es denn alles metakognitive Trainingsmanuale? Depression, also, Psychose?
Ja. Genau, Psychose, Zwang, Glücksspiel, demnächst kommt wohl bei Belz was raus zu bipolaren Störungen. Da gibt es auch schon eine Pilotversion auf unserer Homepage zum Download. Dann, genau, Depression im Alter auch ganz wichtig, weil Menschen im höheren Lebensalter andere depressive Symptome und auch Sorgen haben als Menschen, die jünger sind. Da geht es dann nicht unbedingt darum, Angst vor einer Präsentation und Vorurteil von Kollegen, sondern eher Umgang dann mit Altern, der Enkel ruft nicht an und. Mhm. Deswegen haben wir das dann auch nochmal isoliert. Jakob, fallen dir noch welche ein?
Ja, es gibt mehrere Anpassungen, auch zum Beispiel beim Depressions-MKT, wie gesagt, für ältere Erwachsene, MKT Silber dann genannt, oder auch dann für MKT Flucht, also für Menschen mit Fluchtbiografie, da auch noch Zusatzmodule zum Thema Suizidalität. Und auch beim Psychosebereich gibt es auch nochmal Anpassungen, einmal fürs MKT Akut, also fürs akutpsychiatrische Setting, und auch neuere Entwicklungen, das auch nochmal fürs forensische Setting anzupassen. Also die Idee da, das, was bestehend ist, dann nochmal zu gucken, wie kann man das dann vielleicht nochmal für Subgruppen nochmal passender zu gestalten. Genau.
Und wer jetzt von
haben wir noch ein MKT für Borderline-Patienten und dann, okay. Also die MKTs werden ja kostenlos zum Download bereitgestellt. Es gibt da eine Ausnahme, das ist das Selbsthilfebuch zum metakognitiven Training bei Zwang. Das haben wir bei Springer publiziert, weil wir damals Sorge hatten, wir könnten von Fotografen verklagt werden, weil wir so viel Bildmaterial benutzen, wo wir uns nicht ganz sicher waren, wie das Lizenzrecht angeht. Da gibt es noch eine Sache, die ich gerne als Gag anführe, nämlich, dass die erste Auflage dieses Buches 3-mal mehr Exemplare verkauft hat als die erste Auflage von Harry Potter. Was daran liegt, dass der Verlag von der Rowling meinte, nee, Zauberbücher bei Kindern, das ist doch ein alter Hut, das läuft nicht. Und dann haben die bescheiden angefangen mit 500 Exemplaren. Die zweite Auflage haben wir dann leider nicht mehr geschlagen.
Ja, genau, das ist gut, dass du das erzählst, weil ich wollte nämlich eben schon sagen, wenn jetzt die Zuhörerinnen gedacht haben, Wahnsinn, ich komme ja gar nicht mehr mit den ganzen Angeboten. Ihr habt eine tolle Homepage, die werden wir in die Shownotes packen, wo man natürlich, wenn man jetzt nicht mitgekommen ist, wofür es überall im KT gibt, wo man das gut nachverfolgen kann. Ich weiß auch, es gibt mehrere Sprachpakete, es gibt eine App oder sogar zwei Apps für MKT. Also da gibt es noch jede Menge auf der Homepage zu entdecken. Ihr macht Online-Angebote, Online-Schulungsangebote, und ich weiß noch, du hast es eben angedeutet, ihr seid gar nicht so kommerziell unterwegs, dass ihr da jetzt ein Geschäftsmodell draus gemacht habt, sondern ich weiß, die erste Ausgabe war Da sollte man was spenden. Also wir haben auch gespendet, als wir es downgeloadet haben. Aber ich erinnere mich auch, dass du so eine Mail Ende des Jahres geschickt hast, irgendwie, dass es 1000 Mal runtergeladen wurde, aber 36,30 Euro gespendet wurden oder so, wo man dann schon so ein bisschen beschämt war. Also es ist schon was, was ihr so ein bisschen euer Lebenswerk ist, wo ihr das immer weiter ausbaut. Und man findet viel auf der Homepage, das meiste ist frei verfügbar. Und ja, es gibt halt den Wunsch, dass man eure Arbeit dennoch unterstützt, wenn man ein tolles Therapiemanual oder ihr habt ja PowerPoint-Präsentationen, alles Mögliche dafür bereitgestellt, dass man dann auch eine Spende dafür entrichtet.
Fass mal zusammen. Das MKT ist also ein Ansatz, der ist besonders strukturiert im Vergleich zu den vielen anderen Ansätzen, die wir bislang gehört haben. Da gibt es jetzt nicht ein Buch, was sozusagen ein Therapiegründer geschrieben hat, wo dann sozusagen so in der Einzelrichtlinienpsychotherapie Psychologen sich danach ausrichten, sondern das ist eher überwiegend als Gruppenangebot gedacht, glaube ich, aber du kannst mich gleich korrigieren. Ja. Und es gibt für verschiedene Settings und Problembereiche jeweils Manuale, die unterschiedliche Berufsgruppen wahrscheinlich auch anwenden können und die für unterschiedliche Settings gedacht sind. Also die sind auch gar nicht nur für das spezifische Richtlinienpsychotherapie-Setting gedacht, wo man sozusagen zu einem Psychotherapeuten geht und dann einmal in der Woche MKT macht, sondern das ist irgendwie, der Ansatz ist ein anderer. Vielleicht sagt er da ein bisschen was dazu.
Ja, also wir haben da keinen Standesdünkel. Also uns ist natürlich am liebsten, wenn approbierte Psychotherapeuten das MKT durchführen. Das bin ich aber selber nicht. Aber
ich auch nicht.
Das MKT darf auch durchgeführt werden von Ergotherapeuten, von psychiatrischen Krankenschwestern. Wir wissen, dass das MKT auch durchgeführt wird von Peer-Beratern. Und genau, es gibt ein Manual, das ist aber sehr kurz, weil die meisten Berufskollegen sind jetzt nicht so die Leseratten. Die haben keine Lust, irgendwie 300, 400 Seiten zu lesen, 4 Jahre Curriculum zu machen. Das muss also alles fix gehen. Und deswegen haben wir da so ein Paket geschnürt für den eiligen Therapeuten, also 40 Seiten zum Runterladen. Und worauf ich auch sehr stolz bin, ist, dass das MKT bei uns in der Klinik zum Beispiel auch von den Bachelor- und Masterstudenten durchgeführt wird, auch mit viel Erfolg. Also die Patienten nehmen wirklich was aus den Gruppen, kriegen da gutes Feedback. Das ist also jetzt nicht so ein heiliger Gral, wo man dann praktisch erst mit 40 durchzertifiziert ist und dann auch Patienten losgelassen werden kann.
Ja, das ist halt auch ein entscheidender Vorteil. Das ist halt dadurch, dass es viel PowerPoint gestützt ist, also Multimedia gestützt durch Folien, man gut durchgeleitet wird, also man eben nicht sozusagen bei die Sitzung eben weiß nicht, wie man anfangen soll, sondern man wird da gut durchgeleitet. Das macht dann die Einarbeitung eben auch gut, weil das ist ja letztlich auch ein wichtiges Kriterium, gerade auch in der Psychiatrie im Alltag dort. Wie kommen dort die neuen Interventionen an? Und wenn dann eben die Hürden sehr, sehr hoch sind, dann können die Studien noch so gut sein. Hier ist eben der Vorteil, dass es eben sehr schnell lernbar ist, gut implementierbar ist. Und das war ja, glaube ich, auch sozusagen von Beginn an auch so mit ein Ziel vom MKT, das gleich mitzudenken.
Und man muss sagen, dass da versteht man auch, dass es gut durchführbar ist. Man hat da nicht eine Gruppe sitzen und jeder erzählt jetzt seine persönlichen eigenen Denkverzerrungen. Genau das macht man nicht, sondern eigentlich gibt das Modul und auch die Präsentation Beispiele für mögliche Denkverzerrungen oder für die Themen. Und das hat halt wenig Konfliktpotenzial, weil es nicht das Individuelle der Menschen ist, die in der Gruppe sitzen. Die identifizieren sich vielleicht da oder schmunzeln vielleicht, weil sie sowas Ähnliches an sich kennen. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis. Und das macht das auch so gut anwendbar, dass man sich halt ein Bild aus der Zeitung anguckt und darüber spricht und nicht einer, ich sage jetzt mal, seine Realitätsverzerrung der Gruppe eröffnet und alle dann über diesen Menschen sprechen, oder? Das ist doch, glaube ich, auch eines der Erfolgsgeheimnisse. Und deswegen hat man eigentlich so feste Übungen auch in den einzelnen Themenmodulen.
Genau, wobei so fest sind die nicht mehr. Also früher hatte man die PDF-Files zum Runterladen mittlerweile. Geben wir auch Zugang zu den PowerPoint-Folien, weil die meisten, gerade die erfahrenen Psychotherapeuten, die haben dann nicht Lust auf so Folien-Karaoke, die wollen dann nicht die Messe lesen, sondern die haben auch viel therapeutische Weisheit, viele Beispiele, viele Dinge, die sie anders machen wollen. Und deswegen gewähren wir jetzt auch, dass man dann das MKT editiert, dass man Übungen rausschmeißt, dass man andere Dinge dazu setzt, dass man das vielleicht auch kombiniert mit anderen Therapieansätzen. Und das kommt auch sehr gut an. Also bei Novizen ist es so, also frisch gebackene Psychotherapeuten, die haben dann ganz gerne diese Krücken und die führen dann auch das MKT erstmal so durch, wie es gedacht ist. Aber gerade die erfahrenen Therapeuten finden das schon auch ganz gut, die Möglichkeit zu haben, das zu individualisieren.
Kann man dann auch ein Setting anpassen oder die Menschen, ne? Genau, ja.
Auf jeden Fall. Gleichzeitig bleibt man schon auch immer oder viel auf der Metaebene, wenn man so möchte. Also man muss eben nicht so sehr auf die Symptome eingehen. Es gibt immer Möglichkeiten, wo man das machen kann, aber es ist auch für viele Patientinnen, gerade auch mit Psychose, die vielleicht in der Gruppe nicht so viel teilen möchten, auch ideal, dass sie sich super beteiligen können, ohne ihren Wahn zu öffnen, ohne von deren individuellen Symptomen so direkt erzählen zu müssen und trotzdem eigene Beispiele über ihre Denkverzerrungen einbringen können. Das ist teilweise auch echt ganz spannend, wenn man das so sieht, wie dann die dann im Einzelsetting ganz andere Sachen offenbaren, die sie sonst nicht teilen würden, und trotzdem auch unfassbar viel teilnehmen können in der Gruppe, also sich da auch super rege dabei sind, weil es eben die Möglichkeit gibt, sehr viel auf der Metaebene zu machen, auch wenn es natürlich immer wieder auch Möglichkeiten gibt, da tatsächlich die ganz individuellen Symptome zu besprechen, wenn es gewünscht ist von den Patienten. Also lässt sich dadurch auch für verschiedene Stadien der Erkrankung auch nutzen, also welche, die in der akuten Phase sind und dann vielleicht nochmal in einem späteren Zeitraum auch nochmal den Durchgang zu machen, wo sie dann reflektierter sind vielleicht auch über die Ideen, die sie ursprünglich hatten. Also lässt sich dadurch tatsächlich auch für verschiedene Situationen einsetzen.
Ich möchte noch mal ganz kurz das Setting noch mal klar kriegen. Also es gibt da so eine Gemeinsamkeit von den verschiedenen MKTs. A, dass sie manualisiert sind. Und B, es werden auch Situationen in der Regel vorgegeben. Es ist also kein Therapieansatz, wo ich jetzt hingehe, der Therapeut sagt erstmal nichts und dann geht's um, was weiß ich, die Beziehung zu meiner Mutter. Sondern es dreht sich um ein Manual mit vorgegebenen Situationen. Und soweit ich das mitbekommen habe, auch in Gruppen. Und mit Material oder mit Input, was vorgegeben wird, über eine PowerPoint-Präsentation. Das heißt, man sitzt mit mehreren Betroffenen in einem Raum und schaut sich mit einem Beamer PowerPoint-Präsentation an, so als Input. Dann bekommt man auch ein Gespräch, aber das ist sozusagen so ein Kernmerkmal von allen MKTs oder gibt es auch Einzel-MKT oder auch MKT, was in einem völlig anderen Setting abläuft?
Also es gibt auch Einzel-MKTs, das ist das MKT Plus und es gibt auch Studien, unter anderem aus Indonesien, wo man dann die PowerPoint-Folien für die Gruppe in Einzeltherapie durchgeführt hat. Und das hat sehr gut geklappt, also auch mit sehr guten Effektstärken. Und was wir zunehmend machen zusammen
mit Schautafeln dann, dass man dann das gedruckt hat und vorgelegt hat.
Genau. Und was wir zunehmend machen mit dem lokalen Träger Insel e.V. ist, dass wir das MKT auch online durchführen. Das kommt wirklich sehr gut an. Dass Patienten auch manchmal sagen, so, ich habe ein Bad Hair Day, ich möchte nicht gesehen werden, machen Sie die Kamera aus oder sagen auch nichts, sondern chatten. Und da ist die Adhärenz auch recht hoch. Also dass die Patienten wirklich regelmäßig kommen und wir die dann so mit dem dritten Zyklus, wo sie dann schon alles kennen, dann schon fast rauswerfen müssen. Denn viele Patienten sind ja doch auch ein wenig therapieambivalent, so hin und her gerissen und dann ist das Wetter schlecht, man braucht eine Stunde in die Klinik, man will eigentlich auch nicht wieder in die Klinik, weil, also jetzt für ambulante Patienten, weil man damit vielleicht dann noch negative Erfahrungen verbindet. Und da ist dieses Online-Format etwas, was die Patienten sehr schätzen. Und wir haben jetzt zum Beispiel für das Depressions-MKT auch gerade Fördergelder erhalten, dass die MKT ausrollen für ukrainische Patienten, also depressive Patienten, auch Kriegstraumatisierte, wo das dann zentral angeboten werden soll online. Und dann können aber Patienten aus der Ukraine oder quasi aus der Diaspora daran teilnehmen. Und da hoffen wir eben auch, dass das so der zukünftige Weg ist.
Toll, da sehe ich immer, wie alt ich werde, tatsächlich als MKT angefangen hat und ich damit in Berührung kam. Da war das quasi fast schon undenkbar, dass man in einem Gruppentherapieraum einer Klinik einen Beamer und ein Notebook hat. Ich weiß, dass die erste Version noch, ich habe nämlich so Pappkarten im Buch gehabt, in meinem ersten Buch. Ja. Das war so ein dicker Karton und da war so ein kleines Büchlein drin und der Rest war Pappkarten, wo man immer aufgepasst hat, dass sie nicht durcheinander kamen. Heute ist es quasi, 20 Jahre später, sage ich mal, müssen wir es online und mit Erfolg. Also eine tolle Entwicklung, finde ich. Also macht auch Sinn, das online anzubieten. Denke ich genau das, was du sagst. Viele Patienten, denen fällt es gar nicht leicht, so regelmäßig irgendwo hinzugehen und dann auch noch an der Gruppe teilzunehmen. Und da ist vielleicht zu Hause auch ein etwas sichererer Ort. Und man hat auch vielleicht das Gefühl, man hat mehr Macht darüber, dass man mit der Kamera macht oder wer einen sieht oder was man sieht. Also finde ich echt nochmal eine Top-Weiterentwicklung. Und jetzt gerade bei dem Thema auch, was du angesprochen hast, mit ja vielleicht auch kriegstraumatisierten Menschen, die hat man auch vielleicht nicht an einem Ort, ne, sondern die sind halt verteilt und können dann trotzdem an so einem Angebot teilnehmen. Also tolle Entwicklung, Wahnsinn. Also sehr beeindruckend, Chapeau.
Findet es live dieses Online-MKT, sodass sozusagen Therapeuten sich da einschalten, oder ist es ein völlig asynchrones Programm?
Über Zoom sozusagen, also natürlich nicht über Zoom, sondern über datenschutzkonforme Plattform, aber läuft genauso ab, dass man ja sozusagen auch eine Trainerin dabei ist.
Das also es ist wirklich live sozusagen, synchron, findet so eine Gruppe in Echtzeit statt.
Vielleicht nochmal zu der Frage davor, wie viel da sozusagen Beispiele vorgegeben sind, dass das auch sich ein bisschen unterscheidet zwischen einzelnen Störungsbildern. Mit Psychose ist natürlich eher Thema, dass da nicht viele bereit sind, sich zu öffnen, die Einsicht ja dann auch teilweise nicht so stark ausgeprägt ist, nicht bei anderen Störungsbildern anders, also bei Zwang, Depression, ist man teilweise in die Patientinnen einfach, ja, manchmal schon viel früher bereit, auch viel über die eigenen Symptome zu berichten. Das heißt, es sind die MKTs dann auch entsprechend angepasst, dass es dann da mehr Stellen gibt, wo dann eigene Beispiele gegeben werden. Der Anfang ist sozusagen, der Zugang ist nur eher so. Man würde sagen, man beginnt sozusagen auf der Metaebene, man arbeitet sich dann so Stück für Stück so zu der eigenen Symptomen vor. Und manchmal ist es sonst in anderen Therapien so ein bisschen andersrum, wo man so bei den Symptomen anfängt und sich dann so langsam auf die Metaebene so vorarbeitet, wenn man so möchte. Aber wichtig, sozusagen unterscheidet sich zwischen den Störungsbildern.
Ja, Steffen. Also es ist ganz wichtig, auch dialektisch vorzugehen, also zu normalisieren, erstmal auch zu vermitteln, wie fehlbar das menschliche Denken allgemein ist. Und dann bringen wir Beispiele, die auch viele Gesunde kennen. Also zum Beispiel beim Modul Gedächtnis, bei Casablanca. Viele denken da an Played Against Sam, ist so nie gesagt worden. Oder 30% aller Amerikaner, die von Disney World kommen, sagen, dass sie Bugs Bunny dem Hasen die Hand geschüttelt hat, was natürlich nicht sein kann, weil das eine Warner Brothers Figur ist. Also sagen erstmal so Alltagsbeispiele, oder die Älteren kennen das noch, Harry fahr schon mal den Wagen vor aus Derek, ist auch so viel gesagt worden. Also das ist die Psychopathologie des Alltags. Und wir sind gleichzeitig auch nicht kumpelpsychiatrisch. Also wir zeigen dann eben schon noch auf, wie eine Eskalation dieser Denkverzerrung dann zu psychiatrischen Symptomen, zu Psychose, zu Alltagsproblemen führen kann. Und was wir bei unseren Patienten immer wieder sehen und vor allem hören, ist, dass sich auch die Sprache verändert. Also von einem, dann bin ich psychotisch geworden, hin dann eher zu so einem einsichtigen oder erklärenden Ansatz. Also dass es dann auch so um Zuschreibung geht, um voreilig geschlussfolgert haben und. Das ist etwas, was uns sehr freut.
Ja.
Und mir ist noch ganz wichtig zu sagen, ich bin zwar jetzt der Hauptentwickler vom MKT, aber den Impuls hat damals Professor Naber gegeben. Also viele denken ja, wenn eine Therapie entwickelt wird, jahrelange Laborforschung, am besten mit einem Elektronenmikroskop. Hier war das mehr oder weniger so ein Unfall. Also die Klinik war damals von Personalabbau bedroht. Und dann hat Professor Naber zu mir gesagt, also großer Förderer und Mentor von mir, das immer gut mit mir meint, aber hat gesagt, so Moritz, jetzt mal raus aus dem Elfenbeinturm, nicht immer nur Grundlagenforschung, brotlose Kunst, machen Sie mal was. Und hat mir die Aufgabe gestellt, dann irgendwie in den nächsten Wochen bei der Psychoseambulanz da einfach mal ein Training zu machen. Und mir war aber freigestellt, ob das jetzt Cockpack ist, also irgendwas, was vorhanden ist oder was Eigenes. Und da habe ich dann, also mehr oder weniger aus nikotingelben Fingern habe ich mir da irgendwas gesogen, also dann viele Stimuli zusammengestellt aus Grundlagenforschungsstudien und dann einfach mal losgelegt. Also wir waren dann teilweise nur ein, zwei Module dann jeweils im Voraus. Und das war alles sehr holterdiepolter, auch dieser Name, metakognitives Training. Wir hatten noch überlegt, den sein zu lassen, weil auch Kollegen sich so ein bisschen beklagt meinen, das ist ja irgendwie so ein bisschen klugscheißerisch. Und die Patienten fanden das aber sehr gut und deswegen haben wir daran festgehalten. Wir hatten auch überlegt, es umzubenennen in kognitive Verhaltenstherapie, kognitive Verzerrung, aber Das klingt dann doch eben nicht so einladend, sondern eher nach Ladenhüter. Und dann ist es bei diesem Label MKT geblieben.
Doppel Training, das
ja, ist tätig genau. Dafür Training. Es gibt ja viele andere Trainings auch, da passt es ja ganz gut so. Ja, schön, dass du was Making-of erzählt hast. Das macht es auch nochmal so ein bisschen nahbar, sage ich mal. Und ja, und auch nochmal gut, dass du, Jakob, nochmal erzählt hast, dass es tatsächlich auch vom Störungsbild abhängig ist, wie viel vorgegeben ist. Weil ich bin tatsächlich da verzerrt, weil ich kenne eigentlich nur das MKT-Psychose und feiere das dann immer so. Und die anderen kenne ich nur vom Namen und deswegen ist mir das gar nicht so bewusst, dass natürlich logischerweise das auch ein Inhalt anders sein kann, weil natürlich Menschen mit Depressionen vielleicht schneller auch von der Metaebene runterkommen und sich auch eher vielleicht dann mit eigenen Themen öffnen. Ne? Und ich finde es schön, das erlebe ich auch tatsächlich, ich habe es auch in der Klinik erlebt, dass es funktioniert, auch dass, wenn wir keine Gruppe zusammenbekommen haben, dass es auch in der Einzeltherapie, in der Psychotherapie funktioniert hat. Das war nicht leichter, aber besser als gar nicht, sage ich mal, für die Kolleginnen dann.
Also, wir haben es doch eingeführt, auch in der Unitagesklinik kam eine Kollegin zu Schulung zu euch geschickt.
Ja.
Es hat also wunderbar.
Und ich meine, das MKT Plus ist jetzt ja auch dann dafür nochmal weiterentwickelt worden, wo es dann nochmal mehr Möglichkeiten gibt, auch nochmal so Fallbeispiele gibt, wo man sozusagen erst wirklich auf der Metaebene anfängt, allgemein eingeführt wird, diesen Normalisierungsansatz, den Steffen da beschrieben hat, mit dass es so Beispiele gibt in der allgemeinen Bevölkerung und dann über ein Fallbeispiel, was man nicht selbst als Patientin, sondern sozusagen eine andere anderes Beispiel hat, wo man sieht, wie diese kognitive Verzerrung eine Warndynamik begünstigt und kann dann tatsächlich auch nochmal mit Arbeitsblättern den eigenen individuellen Überzeugungen, wie wir es da dann nennen, besprechen und da auch nochmal den Zusammenhang sehen. Also da gibt es tatsächlich nochmal die Möglichkeit, dann wirklich sehr, sehr individuell auf die Symptomatik einzugehen, was häufig natürlich in der Gruppe, egal welches Setting, egal welche Version natürlich häufig nicht so möglich ist, dann so individuell zu arbeiten. Also das ist eben auch dann da nochmal möglich, die Brücke zu schlagen und dann auf jeden Fall auch ein gutes Angebot, auch in der ambulanten Psychotherapie das zu nutzen.
Ja. Das MKT Plus gibt es für alle Manuale oder ist es speziell für das Psychose-Manual oder ist das MKT Plus nicht auf ein spezielles Störungsbild bezogen?
Das ist schon auf Psychose spezialisiert. Okay. Bei den anderen gibt es das in dieser Detailreiche nicht. Gibt dann noch Selbsthilfe, MKT bei Zwang. Das wird sozusagen auch nicht im Gruppensetting. Ansonsten ist das andere schon hauptsächlich fürs Gruppensetting konzipiert. Aber klar, man kann sich da natürlich dann auch daran bedienen und das gegebenenfalls fürs Einzelsetting ummünzen.
Und jetzt hat Steffen das so beschrieben, wie das entstanden ist, sage ich mal. Und aber ich habe mitbekommen, ja, und du hast es indirekt auch schon angedeutet, das ist ja jetzt nichts mehr so ganz Junges und es ist schon weltweit, sage ich mal, im Einsatz. Es gibt es in verschiedensten Sprachen, auch ihr bietet verschiedene Sprachmodule an dazu oder die Präsentationen oder die Inhalte. Es gibt Studien weltweit, Meta-Analysen ohne Ende. Ich war eben nochmal auf der Homepage, schon fast mit einer Weltkarte oder mit Fähnchen, wo es überall was zum Download gibt. Das ist ja schon, hat sich doch auch verbreitet, sage ich mal, wie geschnitten Brot. Also das heißt, das war was, auf das auch die psychiatrische Versorgung gewartet hat. Und es ist so erfolgreich, dass es auch tatsächlich und auch gut einsetzbar, also wir haben es ja auch in der Klinik eingesetzt, sage ich mal, dass es sich auch gut verbreitet. Also das heißt, es ist ein Ansatz, der jetzt nicht nur von ein paar, sage ich mal, überzeugten Menschen in Deutschland oder im Umkreis von Hamburg gemacht wird, sondern das hat sich weltweit verbreitet, oder?
Genau, das sind 38 auch Sprachen.
Genau, 38 Sprachen.
38 Sprachen, unglaublich.
Wir bedienen auch die Separatisten. Also es gibt eine katalanische Version, die flämische Version. Die Katalanen haben uns aber versprochen, sobald auch nur ein Patient, der Castellano spricht, in der Gruppe ist und der kein Katalanisch beherrscht, dann würden sie switchen auf die spanische Version. Ob dem so ist, weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben auch kulturelle Anpassungen gemacht. Also jetzt ist die arabische und die Farsi-Version ist nicht nur sprachlich, sondern kulturell anders. Trotzdem ist da auch Luft sicherlich nach oben. Auch das ist einer der Gründe, wieso wir das jetzt eben auch anbieten als PowerPoint-Download, den man dann editieren kann. Ich möchte außerdem auch noch sagen, dass wir das MKT im Laufe der Zeit abgewandelt haben. Also der Markenkern ist immer noch dieses Denken über das Denken, kognitive Verzerrung. Wir haben aber gemerkt, dass die Patienten gar nicht so sehr unter der Zielsymptomatik des MKTs Wahn- und Halluzinationen leiden, sondern häufig Depression, kognitive Probleme, Selbstwert. Und der Kunde wird nie König sein in der Psychiatrie, fürchte ich. Aber es ist schon wichtig, dass wir sowas dann auch adressieren. Und deswegen haben wir das MKT dann auch erweitert auf Selbstwert, auf Anti-Stigma. Es gibt ein Modul zu Depressionen. Wir haben dann eben auch noch diese Cogito-App entwickelt. Die gibt es jetzt nicht in 38 Sprachen, aber immerhin 14 Sprachen, also jetzt auch auf Ukrainisch. Da kommt wohl das nächste Upload Ende der Woche. Kein Tracking, kostenfrei, keine Werbung. Und da geht es vor allem dann auch um Stabilisierung von Selbstwert. Da sind auch viele Übungen aus ACT, also eine Menge dritte Welle-Verfahren der KVT sind da eingeflossen und nicht nur unsere Sachen. Also es ist nicht nur reine Lehre, sondern genau, es ist so, ja, all in.
Das ist eigentlich die perfekte Abrundung, weil wir ja gerade auch so eine kleine Serie machen. Also wir haben auch schon eine Folge zu ACT gemacht und eine Folge zur dritten Welle und zu den Psychotherapie-Einordnungen. Also all das passt jetzt wunderbar. Ja, genau. Und erstmal ganz herzlichen Dank an euch. Ich glaube, wir haben wirklich neugierig gemacht. Das ist unsere Idee vom Podcast. Wir wollen ja nichts erklären abschließend, sondern wir wollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer neugierig machen, sich für etwas zu öffnen, sich weiter zu informieren. Wir packen weiterführende Informationen in die Shownotes. Ihr habt sowieso die tolle Homepage, wo man, ja, ich würde sagen, einen unerschöpflichen Inhalt zum Thema MKT findet.
Wenn man das nicht findet, gibt es auch noch die editierbare Version, dass man sozusagen auch selber anpassen kann. Wahrscheinlich kommt demnächst für euch wahrscheinlich auch noch eine bayerische Version, um es kulturell anzupassen.
Stimmt. Ja, schön. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt für uns heute Abend hier oder für unsere Podcast-Folge hier. Danke, Jakob, danke, Steffen, dass ihr dabei wart. Und wir hoffen, dass wir auch neue Menschen begeistern konnten, auch wieder für psychiatrische Versorgungsangebote. Ich fand es toll, dass du auch nochmal am Ende erwähnt hast, dass man natürlich auch die Angebote nach dem Kunden ausrichten sollte, also nach den Menschen, die sie bedürfen, und dass ihr da auch da ein Auge drauf habt. Und das sind sicherlich tolle Module, die ihr da ergänzt habt. Und ist auch nochmal eine interessante Erfahrung. Die Erfahrung hat man nur, wenn man sowas lange Jahre macht, dass vielleicht das Leid gar nicht so sehr der Wahn ist oder die Denkverzerrung, sondern dass das Leid tatsächlich in anderen Bereichen liegt und dass man deswegen da auch auf jeden Fall das mit in so einem Therapieprogramm berücksichtigen sollte. Ja. Super, ganz herzlichen Dank an euch beide.
Prima. Ja, vielen Dank auch für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Tschüss, Steffen. Tschüss, Jakob. Tschüss.
Das war die 36. Folge unseres Podcasts Psychiatrie im Alltag. Und wenn dir der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn du ihn abonnierst. Genau. Und so verpasst du auch keine neue Folge. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir mit unserem Podcast, oder da sind wir ganz sicher, wieder Denkanstöße gegeben haben. Danke fürs Mitmachen. Und ja, tschüss nochmal an Jakob und Steffen nach Hamburg. Tschüss.